Ich freue mich, hier dabei sein zu dürfen. Und das Thema ist ja schon angeklungen. Ich würde es gern mit euch so ein kleines bisschen noch erarbeiten. Also, es gibt im Deutschen ja Worte, die mehrere Bedeutungen haben. Ich weiß nicht, Teekesselchen haben wir es früher genannt, so in der Jugendarbeit, wenn wir da gesucht haben, wenn man ein richtiges Wort dafür will, Polyseme, also mehrdeutige Worte. Und da gucken wir uns gerade mal ein paar davon an. Absatz. Was fällt euch da dazu ein? Schuhabsatz, Schwelle, sehr gut. Und dann noch den Absatz im Text. Also ein Wort gleich geschrieben, aber ganz unterschiedliche Sachen. Oder Bienenstich. Kuchen? Wem ist Kuchen als erstes eingefallen? Okay, das sind die Süßen. Und die anderen haben eher schmerzhafte Erfahrungen gemacht, oder? Auch da, das gleiche Wort, gleich geschrieben, gleich ausgesprochen, zwei total unterschiedliche Bedeutungen. Dicke? Okay, oben. Und das merkt man auch sofort, was damit gemeint ist. Wenn man sagt, bringst mir mal eine Dicke, dann denkt keiner an die Dicke da oben, oder? Also der Zusammenhang macht es deutlich, aber das Wort allein sagt noch gar nichts aus. Und das letzte dazu, Ente. Der Vogel. Auto? Ja, das war mehr so ein Kosenamen. Eine Fehlinformation. Genau, Fehlinformation, das war eine Ente. Genau, also das eine haben wir schon geguckt. Und jetzt gucken wir uns Januswörter an. Januswörter, das sind Worte, die gleich geschrieben werden und gegensätzliche Dinge dann bezeichnen. Also, gegensätzliche Bezeichnungen anhalten. Was könnte es sein? Bremsen, halten, genau. Aber es kann auch heißen, dranbleiben. Also anhaltende Freude oder anhaltende Schmerzen. Auch an der Stelle ist gleich geschrieben, gell? Aber zwei ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Was anhalten oder etwas, was immer weiterläuft. Genau, da habe ich es nochmal beschrieben. Dann Platzangst. Woran denkt ihr bei Platzangst? Besekammer, an Enge, genau. Ja, das ist das Interessante, da denken wir dran. In der Wissenschaft gibt es da einen extra Begriff dazu, Agoraphobie. Agora, also ist der öffentliche Platz, und Phobie ist die Angst. Da meint es genau das Gegenteil. Die Angst vor großen Plätzen, vor freien Plätzen. Dass Leute Sorge haben, da drüber zu gehen, weil das so bedrängend für sie ist. Aber wir denken in der Regel bei Platzangst denken wir an Enge und ja, Besenkammer oder sowas. Umfahren, das finde ich eines der schönsten Worte, Janusworte. Also das sind zwei sehr unterschiedliche Sachen, oder? Ob ich jemand umfahre, oder ob ich um jemanden drumherum fahre. Und auch an der Stelle ist wieder so, nur der Zusammenhang macht es dann deutlich, was wirklich damit gemeint ist. So, jetzt gucken wir nochmal eine Steigerung, Worte, die man ein bisschen anders aussprechen muss und die dann eine andere Bedeutung haben. Der August. Also, den kennen wir als Vorname, dann ist die Betonung auf Au, August, oder August, dann ist es der Monat. Also auch gleich geschrieben, aber anders ausgesprochen, und dann kommt man ganz schnell drauf, was damit gemeint ist. Das ist nicht gut. Heroin ist nicht gut, definitiv, vor allen Dingen, wenn man es braucht. Wenn es so betont ist, also das I betont ist, dann ist es die Droge. Wenn das O betont ist, dann bezeichnet es eine Heldin. Also so wie alle Frauen, die jetzt hier im Saal sind. Eine Heroin, genau. Modern? Das sind jetzt auch zwei ganz andere Sachen, oder? Modern? Also sehr zeitgemäß, so ein bisschen Zeit voraus vielleicht sogar. Und modern, das hat dann die Zeit schon überstanden. Also, wir merken, bei den Worten kommt es drauf an, wie der Zusammenhang ist. Und so ist beim Wort Advent auch. Ist mir aufgefallen beim Vorbereiten. Advent wird gleich geschrieben, gleich ausgesprochen. Es braucht keine besondere Betonung, hat keine unterschiedlichen Begriffe, die es kennzeichnet. Und trotzdem sind es zwei unterschiedliche Bedeutungen. Wenn wir Advent denken, dann denken wir an das erste Kommen Jesu in Niedrigkeit und das zweite Kommen Jesu in Macht und Herrlichkeit. Und das sind zwei ganz, ganz verschiedene Sachen. Aber es ist ein Wort, das wir dafür gebrauchen. Advent. Man könnte auch sagen, es ist so ein Januswort. Janus, das war so ein römischer Gott, der ist immer so dargestellt worden, mit zwei Gesichtern. Und zwar ist dem zugesagt worden, okay, er kann in die Vergangenheit gucken und er kann in die Zukunft gucken. Deswegen denke ich, Advent ist sowas wie so ein Januswort. Geht in zwei Richtungen. Also auf der einen Seite das erste Kommen Jesu in wirklicher Armseligkeit, wenn es heißt, sie legten ihn in Windeln und da in eine Krippe. Also Krippe, die kennen wir jetzt von den Krippenspielen, so schöne, gezimmerte, gell? Aber wenn man in der Landwirtschaft ist, dann ist es ein elend angesabberte Sache, oder? Also dann ist nichts, wo man sein Kind eigentlich reinlegen wollte, weil die ganzen Viecher ihre Hinterlassenschaften drauf hintermacht haben, gelassen haben. Das erste Kommen Jesu und das zweite Kommen Jesu, wo er anders erscheint, eben nicht als der, der abgeschoben werden kann, sondern als der, auf den es letztendlich ankommt. Es geht um diese beiden Richtungen, es geht um den Rückblick und um den Ausblick. Das Erinnern und das Erwarten. Und alles sagen wir, ist Advent. Das Wort Advent findet sich auf ganz, ganz vielen alten Münzen. Das ist ja manchmal so interessant, gell, wenn Sachen ausgegraben werden, dass das, was da draufsteht, oft Aufschlüsse gibt über das, was damit gemeint ist. Weil es damals ja nicht ein Wörterbuch gab, wo dann erklärt worden ist, was meint Advent. Aber wenn man diese Aufdrucke sieht, dann merkt man, es ist benutzt worden bei Thronbesteigungen oder wenn es einen offiziellen Besuch gab. Also wir würden jetzt sagen, Staatsbesuch gab, dann hat man da Münzen geprägt, wo eben Adventus drauf stand. Also Ankunft des Herrschers, Ankunft der wichtigen Persönlichkeit. Und das Spannende für mich ist, im Blick auf den ersten Advent, da ist die erste Ankündigung unwahrscheinlich lang zurück. Da muss man an Anfang der Menschengeschichte gehen. Gott hat den Menschen geschaffen und dann gibt es dieses Tolle, dass er sagt, das ist sehr gut, das hat Prädikat, wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und dann kommt diese Petrouille mit dem Sündenfall rein. Und dann gibt es diese Geschichte, dass der Fluch ausgesprochen wird, eben auch über die Schlange, über der Symbolik des Bösen, des Teufels und der Verderblichkeit. Und dann heißt dort, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihr Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also, das sagen wir, das ist die erste Ankündigung, die allererste Ankündigung im Blick auf den Advent, im Blick auf das Kommen des Retters. Da wird einer kommen, der wird das Böse zerstören, ihm die Macht nehmen, aber es wird ihn selber das Leben kosten. Das ist genau das, was Jesus geschehen ist. die erste Ankündigung für den ersten Advent. Und dann ist es spannend, wenn man in die Bibel reinguckt, dass es ganz, ganz viele Ankündigungen gibt im Blick auf das Leben Jesu, erstmal auf sein erstes Kommen und dann auf sein Leben und im Blick auf sein Sterben. Unendlich viele Ankündigungen. Manche davon sind 700, 800, 900 Jahre alt. Und die, die sich mit seinem Kommen befassen, da gibt es so ein paar ganz konkrete Aussagen. Also, dass da eine Jungfrau schwanger wird. Klar, sagen heute viele Leute, also sowas gibt es ja gar nicht. Interessanterweise hat das die Maria auch gesagt. Also die, die am meisten davon betroffen war, die hat gesagt, wie soll sowas passieren? Und sie ist selber überrascht, überwältigt worden von Gottes Wirklichkeit. Also das ist viele, viele hundert Jahre vorher gesagt worden. Dann der Geburtsort als Bethlehem ist etwa 700 Jahre vorher schon festgelegt worden. Und dann auch diese Geschichten, dass es da diesen Mord geben wird in Rama, in diesem Gebiet um Bethlehem herum, was wir als den Kindermord von Bethlehem dann so kennen von Herodes. Viele Ereignisse, die vorausgesagt worden sind und interessanterweise, die sich dann gebündelt erfüllt haben in dem, dass Jesus in diese Welt hineingekommen ist. Dass mit ihm die Liebe Gottes in diese Welt hineingekommen ist, das Erbarmen Gottes. Interessanterweise haben das viele, viele Menschen damals vergessen gehabt. Klar, da sind so viele Jahre ins Land gegangen. Es waren schöne Verheißungen, aber es ist nichts passiert. Interessant, da gibt es zwei Adventsmenschen, ja, wo ich sagen möchte, ich möchte auch gern so ein Adventsmensch sein. Jemand, der damit rechnet, dass sich das erfüllt, was Gott in seinem Wort vorausgesagt hat. Simeon und Hanna, diese zwei Personen aus der Nahtstelle zwischen Neuem und Alten Testament. Theoretisch gewusst haben das viele, viele andere mehr. Viele von euch kennen wahrscheinlich diese Geschichte, als diese Magier aus dem Osten kommen und denken, also wenn da ein neugeborener König geboren ist, dann muss das in Jerusalem sein, in der Hauptstadt, da beim König Herodes. Und als sie bei dem anklopfen, dann kommt der schier aus dem Häuschen, weil er schon wieder Angst hat, dass ihm der Thron streitig gemacht wird, wenn in seiner Gegend da ein neuer König geboren wird. Und dann beauftragt er die Schriftgelehrten, dass sie mal gucken sollen, ob es da sowas wirklich gibt. Und die finden genau diese alten Schriften. Die finden genau diese Stellen. Und die kommen zu ihm und sagen, ja, da steht's in den alten Schriftrollen, da steht's drin, dass ein neugeborener König kommen wird. Aber sie tun nichts. Sie wissen's, aber sie bewegen sich kein Millimeter. Ganz anders, diese beiden alten Leute, Simeon und Hanna, die das erleben. Gott steht zu seinem Wort. Wir haben nicht umsonst gewartet und Gott erfüllt sein Versprechen. Nun ist es so, dass dieses Geschehen hinter uns liegt. Und trotzdem hat die alte Kirche das gehabt, dass in der Zeit vor Weihnachten immer eine Fastenzeit war. Eigentlich habe ich so beim Vorbereiten nochmal überlegt, eigentlich ist es doch, was Weihnachten ausmacht, doch eigentlich eine reine Freudenzeit, oder? Eigentlich könnte man das auch ja schon vorfeiern, dass das nun Wirklichkeit ist, dass das nun wirklich ein Fakt ist in dieser Welt. Johannes Evangelium heißt am Anfang, das gefällt mir so gut, Factum est im Lateinischen. Also das ist ein Faktum, was da beschrieben wird. Von dieser Geburt Jesu und von diesem ganzen Drumherum. Adventsfasten hat es gegeben in der frühen Christenheit ganz, ganz lange. Erst 1917 ist es kirchenrechtlich in der katholischen Kirche dann abgeschafft worden. Aber was uns noch geblieben sind ganz viele Bräuche. Adventsbräuche, also Dinge, die meines Erachtens auch wirklich dazugehören, die mir aber eher Lust machen, mich auf dieses Weihnachtsfest zu freuen. Nicht ins Fasten zu gehen, sondern in die Freude zu gehen. Adventsbräuche, also einer der hauptsächlichen Bräuche ist der Adventskranz. Wisst ihr, wie viele Kerzen der erste Adventskranz hatte? 24, genau. 24, der Theologe und Waisenvater Wichern, der hat in Hamburg das Raue Haus geleitet, ein Zufluchtsort für Kinder, deren Eltern, die keine Eltern mehr hatten oder deren Eltern auf dem Meer waren und wo keiner wusste, ob die nochmal zurückkommen. Und wenn es an Weihnachten ging, dann hat er gemerkt, oh, die können das so schwer verfassen. Also dass man sagt, noch 2 Wochen bis Weihnachten oder sowas. Und dann hat er gedacht, ich muss den Kindern helfen. Und ich will sowas wie so einen Weihnachtsweg machen. Und deswegen hat er 24 Kerzen, also die an den Sonntagen, die so richtig große, dicke und dazwischen kleinere Kerzen, auf ein großes Wagenrad gemacht. Am Anfang gab es da noch gar kein Tannengrün dabei, auf ein Wagenrad drauf gemacht und so den Kindern geholfen, sich Stück für Stück mehr zu freuen. Ich finde das super. Später ist bei ihm dann auch das Tannengrün dazugekommen, mit ganz viel Bedeutung, weil Tannengrün eben unter dem Aspekt, dass es da eine Pflanze gibt, die auch im Winter noch grün ist, also die Hoffnung vermittelt und die Zuversicht vermittelt. Und ein Stück weit soll das immer ihn immer auch noch an die Wiederkunft Jesu erinnern. An diesen Siegeskranz, wenn er kommt in seiner Macht und in seiner Herrlichkeit. Dann Adventskalender. Das war ja schon zu sehen. Adventskalender. Muss ich fragen, wer von euch hat einen? Ich auch. Ich auch. Und ich liebe ihn. Von, wie heißt das? Edle Tropfen. Du weißt zwar schon, was drin ist, du weißt nur noch nicht, welchen Geschmack drin ist. Aber ich liebe Adventskalender. Ich finde es sowas Tolles.
Aber wir haben einen ganz wertvollen Adventskalender von deiner Tochter. Die Frau am Frauenfrühstück.
Okay.
Jeden Tag eine Zusage, ein gutes Wort.
Muss ich jetzt nochmal mit ihr drüber sprechen? Ja. Dass der Vater vielleicht da auch noch gut werden könnte. Ja. Nee, ich finde es so toll, wenn man die Geschichte anguckt, da gibt es ganz, ganz lange Tradition. Und zwar daher eben, dass Eltern ihren Kindern helfen wollten, diese Erwartung Stück für Stück zu nähren. Ich weiß nur, wir haben oft ja Freizeiten gemacht, wenn wir dann mit dem Auto nach Spanien gefahren sind, dann war es so, du warst noch nicht aus Stuttgart richtig draußen, war das erste Mal, sind wir jetzt bald da. Und dann bist du den Eichelberg hochgefahren, spätestens dort kam wieder, ja, sind wir jetzt bald da. Und x-mal, weil es für die Kinder einfach nicht zu fassen war. Und so ist ja auch mit Weihnachten. Deswegen haben Eltern tolle Überlegungen gemacht. Also die einen haben, damit hat so angefangen, Kreidestriche gemacht. 24 Kreidestriche und jeden Tag durfte ein Kind einen Strich auslöschen. Und dann haben sie eben gemerkt, wie es immer weniger werden, bis eben zu Weihnachten drin war. In Österreich gab es so eine tolle Tradition, dass sie eine Himmelsleiter gebaut haben. Also so eine Treppe oder eine Leiter mit 24 Stufen. Unter dem Aspekt, okay, jetzt geht es immer ein Stückchen weiter runter. Und das auch gleich nur eine biblische Botschaft war. Da ist Gott herabgestiegen von ganz oben nach ganz unten. Dass die ganz unten sind, nicht verzweifeln müssen. Sondern dass die Hoffnung schöpfen können, weil einer da ist. Adventskalender gab es den ersten 1902 gedruckt. Und interessanterweise aus Stuttgart kam der dann. Am Anfang noch nicht mit den Fensterchen zum Öffnen, das war zu kompliziert, sondern es gab zwei Blätter, auf dem einen waren jeweils kleine Bildchen drauf und auf dem anderen waren Verse und dann durften die Kinder diese Dinger immer ausschneiden und hinten draufkleben und so ist dann eben auch diese Litanei von 24 Feldern drangekommen. Gucken wir das eine vielleicht noch an, den Herrnhuter Stern. Wie alt meint ihr, dass der ist? Er feiert dieses Jahr Jubiläum 125 Jahre. 125 Jahre. Und könnt ihr euch vorstellen, wer den entwickelt hat? Was der Mensch von Beruf war? Mathelehrer. Mathelehrer, der seinen Kindern das, die geometrischen Verhältnisse beibringen wollte. Und aus dem heraus ist dann dieser Stern entstanden. 17 viereckigen und 8 dreieckige Zacken. Nur das ist der Original-Herrnhuter Stern. 700.000 werden jedes Jahr davon gemacht, immer noch von Hand gefaltet, so wie von Anfang an. Tolle, tolle Sache. Erinnern an diesen Stern von Bethlehem, erinnern an diese große Geschichte, die Gott in uns gemacht hat. Aber es ist offensichtlich, an den Bräuchen hängt es nicht, sondern ich habe jetzt mal drei Aspekte aufgeschrieben, die mir persönlich wichtig sind von diesem ersten Advent, von diesem ersten Kommen Gottes in diese Welt. Also ich glaube, wichtig, ich wünsche mir es, dass das mein Leben prägt, immer mehr ein dankbares Staunen über Gottes Liebe. Dankbares Staunen über Gottes Liebe. Dass wir an Gott glauben, dessen Kennzeichen ist, dass er die Welt liebt. Und wenn wir wissen wollen, was die Welt ist, dann müssen wir nur die Nachrichten angucken. So sehr hat Gott diese Welt geliebt. Dankbar staunen darüber. Dann fröhliches Wissen, Gott hält sein Wort. Weil ich finde es so faszinierend, gell, dass es so viele Zusagen gibt und all diese Zusagen eine große Bestätigung sind, dass Gott wirklich zu seinem Wort steht, dass man sich wortwörtlich auf sein Wort verlassen kann und dass er mit seiner Sache zum Ziel kommt. Und das Dritte, ein getrostes Leben, weil wir nach Christus leben. Ich denke immer, was ist das für ein Privileg, dass wir nach Christus leben? Vor Christus, da war immer noch diese Frage, liebt Gott uns wirklich? Sind wir Gott wirklich wichtig? Hat Gott wirklich Interesse an uns? Vor allen Dingen an alle wie wir, die wir ja eigentlich zu den Heiden gehören, also nicht zum auserwählten Volk Israel. Und jetzt leben wir nach Christus und jetzt ist so offensichtlich. Ja, Gottes Liebe gilt uns, sein Erbarmen gilt uns. Und das stimmt. Dass er uns so liebt, dass er sein Liebstes für uns drangegeben hat. Getrostes Leben nach Christus. So, und jetzt gucken wir, das Zweite kommen gerade noch ein bisschen an. Der andere Advent beginnt mit Himmelfahrt. Das ist auch so eine Szene, wo ich manchmal denke, boah, da wäre er auch gern dabei gewesen. Er hätte gern zugeguckt mit den Jüngern, noch ein bisschen gesprochen. Die haben noch ein bisschen Gespräche mit Jesus gehabt und dann entschwindet er plötzlich in einer Wolke. Geht in die Wirklichkeit Gottes über. Und dann gucken sie gen Himmel. Und sie können es noch gar nicht fassen. Jetzt waren sie gerade so glücklich, dass Jesus wieder da ist, also vom Tod auferstanden ist. Sie hatten ja das Ganze schon abgeschrieben gehabt. Und jetzt gucken sie gen Himmel und dann kommen diese zwei Boten aus dem Himmel, die sagen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Orientierung aus der göttlichen Welt. Also das war nicht ein Abschied auf Nimmerwiedersehen, sondern Jesus hat das fest versprochen. Er wird wiederkommen zum Antritt seiner Macht. Dann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Dann wird er die Engel senden und wird seine Auserwählten versammeln von den vier Winden, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Offensichtlich, Jesus bleibt nicht in der Welt Gottes, sondern er kommt wieder in diese Welt hinein. Aber diesmal ganz anders. Nicht mehr als Kind, nicht mehr abschiebbar in eine Notunterkunft in einer Krippe, sondern er kommt als der, der das letzte Sagen hat, auf den es wirklich ankommt. Nun beschreibt die Bibel an vielen Stellen dieses zweite Kommen Jesu. Da sind oft sehr drastische Bilder drin. Und es gibt nicht wenige Menschen, die den Eindruck haben, okay, dass wir heute dieser Zeit des Kommens Jesu deutlich näher gekommen sind. Aber es ist so, dass wir keinen Fahrplan haben. Also ich habe mir das so vorgestellt, deswegen das Bild auch da nochmal dazu gemacht. Das ist wie wenn du am Bahnhof stehst und auf das Schild guckst, wann kommt denn der Zug und da keine Uhrzeit dabei steht. Das war ein Problem schon zu allen Zeiten. Schon kurz nachdem Jesus diese Erde verlassen hat, sind Leute durcheinander gekommen und haben gesagt, jetzt geht es schon so lang. Der hat gesagt, er kommt wieder, aber es ist schon so lang gegangen. Was ist los? Stimmt es gar nicht oder hat er es vergessen oder an was liegt es dann? Und ich finde es so schön, diese Aussage, die der Petrus, dieser Jesus-Jünger, dann so gemacht hat. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Boah, das ist eine Rechnung, oder? Ein Tag wie 1000 Jahre. 1000 Jahre wie ein Tag. Total anders. Wir haben schon mit den 24 Stunden zu tun, oder? Jeden Tag. Aber bei ihm 1000 Jahre wie ein Tag. Und dann heißt, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für euch für Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Ich finde das so spannend, so interessant. Das ist der Grund, weshalb Jesus nicht längst wiedergekommen ist. Das ist der Gott, dem wir gehören dürfen. Der Gott, der nicht möchte, dass auch nur einer verloren geht. Und der noch wartet, immer noch wartet, dass doch Menschen umkehren und seine Liebe annehmen. Auf jeden Einzelnen, auch jeden Einzelnen von uns. Deswegen darf Weihnachtszeit auch so ein Stück weit eine Vorbereitungszeit sein auf dieses zweite Kommen Jesu. Vorbereitungszeit, ja, vielleicht auch mit Fasten und Beten, aber Vorbereitungszeit vor allen Dingen in einer Sehnsuchtszeit. In einer Sehnsuchtszeit damit rechnen und darauf erwarten, dass er wiederkommt, dass sein Reich kommt und dass er uns mitnimmt in seine Wirklichkeit. Wir hatten einen ganz originellen Mitarbeiter und es hat mich sehr bewegt. Ich glaube, das war das letzte Mal, als ich ihn nochmal besucht habe, als er dann nochmal erzählt hat. Er weiß noch, als kleiner Kerle, gab es einen Nachbar, der ist 3 Tage lang in seinem Garten auf und ab gegangen und hat immer wieder in einer Art Depression das vor sich hingesagt, wieder ein Tag dem Tod entgegen. Wieder ein Tag dem Tod entgegen. Und der Mitarbeiter, der war schwer krebskrank. Also der wusste um dieses Ringen um jeden Tag. Aber er hat gesagt, weißt du, das soll für mich nie so sein. Nicht wieder ein Tag dem Tod entgegen, sondern wieder ein Tag dem großen Ziel entgegen. Wieder einen großen Tag der Ewigkeit entgegen. Wieder einen Tag dem entgegen, dass wir das erleben, was Gott uns in Jesus Christus geschenkt hat. Sehnsuchtszeit. Und auch da drei Aspekte, die wir vielleicht mitnehmen könnten. Ich glaube, das Hauptaspekt darf sein Ballast abladen. Das ist so schön, gell? Dass wenn es um dieses Reich Gottes geht, dass dann ganz oft der Aufruf ist, tut Buße, weil das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Jetzt bei Buße haben wir ein bisschen ein gespanntes Verhältnis, oder? Buße, da denken wir so an Abbüßen oder sowas. Einer der großen Bibelausleger, der hat sich darüber so richtig geärgert, weil er gesagt hat, Buße ist eine fröhliche Sache. Es ist eine fröhliche Sache, nach Hause zu kommen. Nach Hause zu kommen, in die ausgebreiteten Arme Gottes wiederzukommen. Und das als Buße begreife. Ich darf abladen, den ganzen Ballast meines Lebens. Ich muss ihn nicht mehr weiter mit mir rumtragen. Ich darf ihn loslassen vor dem, der es wirklich entsorgen kann. Und der mir wieder Licht und Leichtigkeit geben kann. Ballast abladen und dann verändert Leben. Verändert Leben eben nach Maßstäben aus dieser neuen Welt Gottes, nach Lebensanweisungen zu gelingendem Leben aus der Ewigkeit, verändert Leben, engagiert Leben, ja. Ja, wenn es heißt, dass Gott mal am Ende alle Tränen abwischen wird, dann dürfen wir jetzt schon Tränen abwischen und trösten und beistehen und ermutigen und begleiten und erwartungsvoll fröhlich sein. Erwartungsvoll fröhlich sein im Wissen, das ganz Große kommt noch. Das ganz Große kommt noch. Wir haben dieses ganz Große hinter uns, dass Gott in diese Welt hineingekommen ist. Aber das Größte kommt noch, dass Gott uns in seine neue Welt hineinnehmen will. Wir schließen. Kurt Heimbuch hat es so ausgedrückt, Advent heißt Kopf hoch. Und schon allein das gefällt mir an der Aussage. Kopf hoch. Weil so viele Leute gerade auch den Kopf hängen lassen. Advent heißt Kopf hoch und er begründet es dann, es ist einer da, dem die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft gehört. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Gekommene, ist der Kommende. Da ist einer, dem mein Jetzt gehört, bei dem ich jetzt in den besten Händen bin, dem die Vergangenheit gehört, dem ich deswegen ganz getrost meine Vergangenheit auch anbefehlen darf und dem die Zukunft gehört, mit dem ich zuversichtlich und getrost nach vorne gehen kann. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Vielen Dank, Vater im Himmel, dass du so gut bist. Ein Gott, der diese Welt liebt, die verlorene Welt liebt, nicht die heile Welt. Und danke, dass du dein gutes Heil für jeden bestimmt hast. Danke für die Wirklichkeit von Weihnachten, dass Jesus in diese Welt kam. Und danke für die Wirklichkeit deiner neuen Welt, dass du versprochen hast, all die, die dir gehören, in vorbereitete Verhältnisse zu kommen, dass du eine Wohnung bereit hast, für immer im Himmel. Danke, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Amen.